Was mich bewegt hat, ist eine Aussage und die interessanterweise auch so in den Planungen jetzt war für die kommenden Sonntage. Wir wollen jetzt die kommenden Sonntage über die transformierende Kraft Gottes sprechen. Und es war schon im Herzen und dann saß ich dort die ganze Woche und es war immer wieder so kleine Sätze, die gefallen sind. Natürlich sitzt du dann natürlich auch ein bisschen mit einer Brille drin, was sich in deinem Herzen gerade bewegt. Aber es ist mir aufgefallen, wie oft gesagt wurde, wir sind eine transformierende Gemeinde. Das bedeutet, dass Menschen wirklich Veränderung erfahren. Und ich möchte heute starten, transformierende Kraft Gottes. Was ist Transformation? Es kommt aus dem Lateinischen transformare, das heißt umformen oder umgestalten. Und es sind meist langfristige Prozesse. Das dauert oft Jahrzehnte, gerade wenn es in Unternehmen oder Organisationen ist, aber auch bei uns persönlich, Transformation, Veränderung. Und es ist oft mit Unsicherheiten verbunden, da kommen wir später auch nochmal dazu. Und es ist ein umfassender Prozess, der oft durch externe Faktoren erzwungen wird. Einfaches Beispiel, ich gehe ganz normal durch mein Haus und mache irgendwas und dann steht mein externer Faktor, meine Ehefrau neben mir und sagt, du Christian, wenn du es so machen würdest. Und ich, oh ja, gute Idee. So Transformation geschieht durch meine Frau an meinem Leben. Was ist Transformation bei Menschen? Transformation ist eine tiefgreifende Veränderung deiner inneren Welt auch. Wenn wir über Transformation bei Menschen gehen, dann geht es um deine innere Welt. Deine Gedanken, deine Gefühle, deine Verhaltensmuster, deine Werte. Und diese Transformation hat auch eine Auswirkung auf dein gesamtes Leben und sogar auf deine Umwelt. Vielleicht ist dir das schon mal passiert, du hast jemanden lange nicht gesehen und dann siehst du die Person wieder und dann sagen wir oft diesen blöden Satz, ah, du hast dich gar nicht verändert, weil wir wollen ein Kompliment geben im Sinne von, du bist immer noch genauso jung wie vor 5 Jahren. Aber fällt dir das auf, du siehst jemanden länger nicht und er hat sich verändert. Und hoffentlich zum Positiven. Und das hat eine Auswirkung auf deine Umwelt. Und gerade für uns Christen, wenn Gott uns durch eine Transformation führt, dann hat es auch eine Auswirkung auf unsere Umwelt. Weil wir nicht mehr dieselbe Person sind. Und jetzt habe ich ein Bild für euch und da habe ich echt gekämpft mit, ah, soll ich das Bild verwenden? Das nutzen sie im Kindergottesdienst, das nutzen sie in der Jugend, das nutzen sie in der Schule, das nutzen sie in der Biologie. Und ich habe gesagt, nee, das Bild nutze ich jetzt. Weil es einfach so gut ist. Oh. Warum Transformation? Warum braucht es Transformation? Diese Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling ist ein wunderbares Beispiel für Transformation. Ihr seht ja auf der linken Seite die Raupe, die verwandelt sich in eine Puppe. Und innerhalb von 1 bis 2 Wochen geschieht innerlich ein komplexer Umbauprozess. Und in der Biologie sagt man sogar, es ist ein Zellumbau. Also die Zelle wird umgebaut, das Innerste, das, was dich ausmacht. Und dann kommt nach 1, 2 Wochen ein flugfähiger Schmetterling heraus. Interessant ist auch, die Dauer dieser Umformung hängt stark von der Temperatur ab. Welcher Temperatur ist der Schmetterling ausgesetzt? Da kommen wir später auch noch dazu. Aber warum ist es wichtig? Das ist notwendig, weil Raupen und Schmetterlinge völlig unterschiedliche Lebensweisen und Nahrungsquellen haben. Eine Raupe kriecht so über die Blätter und isst die. Ein Schmetterling, aber der ist bunt, erhebt sich, fliegt in die Lüfte. Er hat einen anderen Lebensraum. Und dasselbe passiert bei uns. Unser Leben vor Christus hat einen anderen Lebensraum als unser Leben nach Christus. Und es ist ein wichtiges Bild, diesen Schmetterling in dir zu sehen, in den du dich verwandelst, wenn wir das so bildlich sagen können. Und auch eine andere Nahrungsquelle dann zu haben. Die Raupe frisst Blätter. Der Schmetterling bedient sich an den Blüten. Vor Christus warst du ohne Wort Gottes. Nach Christus bist du mit Wort Gottes. Da sind ganz viele Parallelen. Was ermöglicht uns diese Transformation des Kreuzes? Wenn Menschen erleben die Transformation, indem wir erkennen, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist, wir dies anerkennen, um Vergebung unserer Schuld bitten, das Wunder des Kreuzes annehmen und dann in diese lebendige Beziehung wiederkommen zu unserem Schöpferpapa. Und dann beginnt ein Prozess der Transformation. Wir erleben grundsätzlich diese Metamorphose vom Sünder zum Christen, aber dann ist es noch nicht vorbei. Es geht jetzt weiter. Und da, wo du vorher vielleicht am Boden oder auf Pflanzen herumgekrochen bist, entfaltest du deine wunderbare Schönheit. Du beginnst als König der Lüfte einen ganz neuen Lebensraum einzunehmen. Und es ist wunderbar. Das ist diese Fülle in Christus, die wir erleben dürfen. Wie sehen wir Transformation im Quelltor? Da möchte ich euch kurz einen Überblick geben, wie wir das sehen. Wir haben ja in unserem Visionssatz immer mehr mündige Christen, die ihr Umfeld hoffnungsvoll verändern. Diese Sätze kommen aus Epheser Kapitel 4 und 5, haben wir abgeleitet. In diesen Versen schreibt Paulus darüber, dass wir unseren Geist und Sinn erneuern, dass wir eine Transformation durchlaufen aufgrund des Wortes Gottes. Er spricht sogar an einem Punkt davon, dass wir gereinigt werden durch das Wasserbad des Wortes, dass wir förmlich im Wort Gottes baden, wie in so einer Badewanne. Und vorher bist du dreckig und schmuddelig und dann kommst du raus und dann bist du, im Englischen sagt man squeaky clean, dass du so, wenn man an dir rubbelt, dann würde es quietschen. Genau. Und er spricht auch darüber, dass wir den neuen Menschen anziehen. Und dachte ich auch, wow, das ist spannend. Den alten ausziehen und den neuen Menschen anziehen. Den Kokon verlassen und die bunten Flügel ausbreiten. Und wie geschieht das im biblischen Punkt? Das erste ist, dass unser Geist Veränderung erfährt. Römer Kapitel 10, Vers 8 bis 10, da heißt es, dass wir mit dem Munde bekennen und mit dem Herzen glauben. Und dass das die Veränderung in unserem Geiste bewirkt. 2. Korinther 5, 17, wir sind dann eine neue Schöpfung in Christus. Siehe, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Das ist die erste Veränderung, die geschieht, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen. Unser Geist wird komplett erneuert. Wir werden reingewaschen. Da, wo vorher der Status Sünder war, ist jetzt der Status Heilig. Dann geht es um unsere Seele. Unsere Seele, unsere Gedanken, unser Verstand, unsere Gefühle. Ich sage immer gerne, das ist so ein bisschen der Rucksack, den wir haben, den wir mitbringen, wenn wir uns Jesus anvertrauen. Da sind Prägungen da, da sind Werte da, da ist unser eigener Dickkopf da, da sind lauter verschiedene Sachen. In Römer 12, Vers 2, da heißt es, dass wir unsere Sinne erneuern sollen durch Gottes Wort. Wir lesen in Gottes Wort, wir lesen die Geschichten im Alten Testament und im Neuen Testament. Wir lesen, wie Menschen Gott erfahren haben, wie er an ihnen gewirkt hat, wie er an ihren Herzen, an ihre Seele Veränderungen hervorgebracht hat. Und wir sehen, wie Jesus selbst gehandelt hat. Wir sehen die Werte Jesu. Wir sehen in den vielen Briefen von Paulus und von anderen, was wirklich wichtig ist, was wirklich zählt, was Gottes Herzschlag ist. Und so verändern wir unsere Gedanken. Wir fangen an, anders zu denken, neu zu denken. Da, wo auch vorher vielleicht Trauer und Angst war, lernen wir Freudenkleider anzusehen. Und wir kennen, die Freude am Herrn ist unsere Kraft und wir gehen mit Freude in den Tag. Unsere Seele ist nicht mehr betrübt, sie hat einen festen Anker in Jesus. Unser Verstand ändert sich auch, unser Weltbild ändert sich auch. Da, wo wir vorher gedacht haben, ja, alles war Evolution, da sehen wir auf einmal im Wort Gottes, dass er ein Schöpfergott ist. Er hat geschaffen, er sprach und es wurde. So dein Verstand verändert sich. Und auch deine Gefühle, deine Emotionen. Übrigens sind alle Emotionen von Gott gegeben, selbst Zorn. Aber Zorn ist bei Gott ein heiliger Zorn. So wie Jesus, wo er in den Tempel ging und die Händler rausgeschmissen hat. So du lernst mit deinen Emotionen umzugehen. Vielleicht bist du auch vor Christus jemand gewesen, der seine Emotionen immer so gedeckelt hat oder unterdrückt hat. Und jetzt in Christus lernst du, nee, Emotionen sind gesund, du musst sie nur richtig kanalisieren, mit Gott richtig herausbringen. Und in Epheser Kapitel 4 heißt es eben, erneuert euren Geist und Sinn, redet die Wahrheit, legt die Lüge ab. Das Schöne ist, dass unser Leib auch Veränderungen erfährt. In Römer 12, 1 heißt es auch, wir sollen unseren Leib als Opfer hingeben, lebendig, heilig und wohlgefällig. Und ich möchte dieses Epheser 4 kurz mit euch lesen. Epheser 4, Vers 11. Da redet Paulus über die Mündigkeit oder die Reife von Christen. Und er sagt, er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Das ist, was wir kennen als fünffältigen Dienst. Das sind die fünf Dienstgaben. Und wozu sind die da? Damit die Heiligen, wer sind die Heiligen? Was habe ich gerade gesagt? Wir, sehr gut. Ihr seid die Heiligen. So, die Dienstgaben sind dazu da, dass ihr zugerüstet werdet zum Werk des Dienstes. Dass ihr Zurüstung erfahrt von denen. Und dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Können wir die hier auf Erden erlangen? Das volle Maß der Fülle Christi? Kennt jemand von euch einen, der das erlangt hat? Nein. Was bedeutet das für uns? Es ist ein lebenslanger Prozess der Transformation. Das heißt, Gott wird immer an uns wirken, wird immer an uns arbeiten. Wir dürfen das immer wieder erleben. Und dann heißt es im Vers 14, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind eine Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch das trügerische Würfeln der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Also diese Zurüstung soll auch dazu führen, dass wir mündig sind. Mündigkeit bedeutet, ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich kann erkennen, was gut und böse ist für mich. Ihr als Quelltorler folgt nicht Kerstin und Christian. Ihr folgt nicht einer Quelltor-Ideologie. Ihr als Quelltorler lebt in einer Mündigkeit, die Jesus dem Christus folgt. Er sitzt auf eurem Lebensthron. Nicht eine Gemeinde, nicht irgendwelche Pastoren. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Wahrhaftig sein in der Liebe. Eine andere Übersetzung heißt, lasst uns die Wahrheit in Liebe zueinander sprechen. Das heißt, die Wahrheit ist wichtig, aber wenn wir sie sprechen, soll sie in Liebe gesprochen sein. Von ihm aus gestaltet der ganze Leib sein Wachstum, sodass er sich selbst aufbaut in der Liebe. Der Leib, der zusammengefügt und gefestigt ist durch jede Verbindung, die mit der Kraft nährt, die jedem Glied zugemessen ist. Da möchte ich jetzt nicht weiter drauf gehen, von mir ist nur wichtig, von ihm aus gestaltet der ganze Leib sein Wachstum, sodass er sich selbst aufbaut in der Liebe. Also von Christus aus gestaltet sich das Wachstum. Christus in dir ist die transformierende Kraft, die dich verändert und die dich aufbaut in Liebe. Und was dann das Schöne ist, das Endergebnis, Johannes 7, Vers 37 bis 38, eine Schlüsselstellen von unserer Quelltorgründung, da heißt es, Jesus sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass wir gesegnet sind und dass es uns gut geht. Nein, wer von Jesus Christus der Quelle trinkt, der wird selber zu einer lebensspendenden Quelle. Und dann geschieht dieses Wunder der Multiplikation eines Christenlebens. Und so sehen wir Transformation in Quelltor. Du erkennst Christus, den Gekreuzigten, du gibst ihm dein Leben hin und dann beginnt der Prozess der Jüngerschaft. Von Seele, von Leib. Du wirst zugerüstet für den Dienst, du wirst zugerüstet, damit du mündig wirst. Du wächst in Liebe, wirst immer mehr wie Christus und dann wirst du selber zu einer lebensspendenden Quelle. Und das alles durch Offenbarung aus dem Wort Gottes. Was uns als Pastoren wichtig ist und was ich auch erkannt habe, einfach in diesen Tagen, wo wir in Amerika waren, ist, dass es immer wichtig ist, in allen Dingen an die Wurzel zu gehen, damit wir Menschen wirklich frei werden. Wie schaffen wir das, dass wir immer mehr mündige Christen werden? Die dann ihr Umfeld hoffnungsvoll verändern. Wir alle haben Bedürfnisse. Existenzbedürfnisse zum Beispiel. Essen, trinken, sauberes Wasser, gesunde Luft, schlafen. Dann hast du auch soziale Bedürfnisse, psychologische. Wir alle sehnen uns nach Nähe, nach einer Gemeinschaft. Wir alle sehnen uns nach Sicherheit. Wir sehnen uns nach Liebe und Annahme. Wir sehnen uns nach Anerkennung. Dann gibt es noch die sogenannten Luxusbedürfnisse. Meine Yacht, mein Haus, mein Pferd, mein Handy, mein Tablet, mein Social Media, mein Urlaub, mein Kaviar, mein Champagner, meine Wurst auf dem Brot, mein Nutella am Morgen, mein Perigot am Abend. Das sind alles so Bedürfnisse, die wir haben. Und ihr seht schon an den Bedürfnissen, Bedürfnisse sind wirklich existenziell. Also so Luft zum Beispiel, ich kann mir das jetzt hier zuhalten, aber es dauert nicht lang, dann kippe ich um. Und dann gibt es Bedürfnisse, die sind eher so Luxus, wo wir denken, das brauche ich jetzt. Aber ist es wirklich wichtig? Wo steht es auf der Prio-Liste? Und im Gegensatz zu den Bedürfnissen haben wir Menschen aber auch Defizite. Ein Defizit ist einfach ein Mangel. Menschliches Defizit ist ein Mangel, der in uns herrscht. Und der herrscht in uns, weil uns was fehlt. Es fehlt uns eine gewisse Kompetenz, ein gewisses Wissen, eine Fähigkeit oder ein Können. Interessant ist, bei Defiziten steht auch, Defizite entstehen oftmals durch eine falsche Einstellung oder ein falsches Verhalten zu einem bestimmten Sachverhalt. Es kommt quasi darauf an, wie wir eine Situation betrachten. Wie offen wir auch sind, vielleicht einen anderen Blick für eine Situation zu haben. Und das Interessante ist, hinter jedem Bedürfnis steckt tatsächlich ein Defizit. Dein Bedürfnis, Luft zu atmen, da steckt das Defizit dahinter, du brauchst Sauerstoff, damit dein Blut funktioniert. Und genauso ist es bei all den anderen Dingen. Man kennt es auch aus der Medizin. Du kannst zum Beispiel die Symptome einer Erkrankung behandeln oder du gehst an die eigentliche Wurzel des Defizits und behandelst diese. Und da habe ich ein kleines Beispiel für euch. Ich hatte mal einen Zahn, der war entzündet und da war die Wurzel entzündet. Und ich habe als Kind schlecht geputzt wahrscheinlich. Die Pflege war nicht so gut. Ich war oft beim Zahnarzt. Ich hatte keine guten Erlebnisse beim Zahnarzt. Und ich hatte einen Zahnarzt meines Vertrauens. Und da habe ich dem angewandt und gesagt, boah, das tut so weh. Und es hat so richtig, richtig getobt. Und dann hat er gesagt, ja, heute kann ich leider nicht. Ich bin bis oben voll. Also es geht erst morgen Nachmittag. Und ich so, okay. Und aber es schmerzt. Ich habe schon alles probiert. Ich habe schon Aspirin. Ich habe Diclofenac. Das hilft alles nicht und so. Ja, gib mir was mit. Dann habe ich so ein paar Tabletten mitgenommen, ich weiß gar nicht, wie die hießen. Und es sollen so, sagt er, aber vorsichtig, das sind so voll die Hämmer, gell? Also da muss man echt nicht zu viel und so. Gell? Und dann bin ich nach Hause und ich habe schon Eiswürfel gelutscht. Und ich war dann auf der Couch gesessen, habe versucht, mich abzulenken. Ich habe die Tabletten reingeworfen. Das hat nicht geholfen. Ich habe dann bewusst überdosiert, das hat auch nicht geholfen. Und es war echt, also ich will gar nicht sagen die Hölle, aber es hat sich so angefühlt. Und an dem Tag hatte ich das Gefühl, ich verstehe so ein bisschen, was es bedeutet, wenn eine Frau in den Geburtswehen legt. Ein bisschen nur, ein bisschen. Komm schon, hab ein bisschen Mitleid. Das ist nur ein kleiner Teil. Männer heulen auch, ist nur ein kleiner Teil, genau. Auf alle Fälle hat sie, das hat sich nicht geändert. Ich habe Eiswürfel gelutscht, Kerstin hat mich ständig mit Eiswürfeln. Ich habe kaum geschlafen die Nacht. Und dann kam ich hin und ich habe gedacht, ich gehe früher in die Praxis, vielleicht hat er früher Zeit, hat er natürlich nicht Zeit gehabt. Und dann saß ich auf dem Stuhl und ich habe schon gesagt, die Spritze. Und dann hat er die Spritze rein und dann hat er gesagt, ist besser. Dann sage ich, nee, ist nicht besser, kann ich noch eine zweite Spritze haben? Und dann hat er die zweite Spritze rein, dann hat er, ist besser. Dann sage ich, ich weiß nicht und so. Dann sagt er, ja, manchmal, wenn es so stark ist, dann kann man sich das auch, also er hat nicht gesagt einbilden, aber versuchen Sie mal zu entspannen, Herr Staudinger. Und es war echt schrecklich. Also ich habe Eiswürfel probiert, ich habe Medizin-Tabletten probiert, ich habe versucht, mich abzulenken. Meine Frau war die beste Frau an dem Tag, wie ich sie je erlebt hatte. Die war einfach da für mich. Und Und aber trotzdem. Genau. Und dann kam ich hin und dann kam halt die Wurzelbehandlung und nach der Wurzelbehandlung war alles weg. Warum erzähle ich das? Das Bedürfnis war der Schmerz. Aber dieses oberflächliche Kühlen und ein bisschen Tablette hat nicht geholfen. Es brauchte eine Wurzelbehandlung. Es gibt das Beispiel auch zum Beispiel aus der Hungerhilfe. Wir kennen das noch von Brot für die Welt, wer ein bisschen älter ist oder so, wenn man sammelt so. Und wenn du Orte hast, wo Hunger ist, dann kannst du auch Brot und Getreide liefern und es immer wieder nachliefern. Oder du kannst auch überlegen, okay, helfe ich dem Land eine gute Agrarwirtschaft aufzubauen? Helfe ich ihnen vielleicht das vor Ort, das Getreide zu produzieren, statt von irgendeinem Containerschiff rüberzulaufen? Und es gibt ein wunderbares Beispiel von Jesus selbst in Johannes Kapitel 4 mit der Frau am Brunnen. Jesus sitzt da an dem Brunnen, es ist Mittagszeit, also die Sonne ist heiß und dann kommt eine Frau an den Brunnen dorthin. Und es ist ganz unüblich, weil normalerweise holen die Frauen in der Früh immer, wenn es eben kühl ist, noch das Wasser am Brunnen. Aber man findet dann später heraus, dass sie eigentlich verachtet und abgestoßen war. Also sie traut sich gar nicht in der Früh hin, wo die anderen Frauen da sind. Jesus ist da am Brunnen mit Absicht. Und dann kommt die Frau und die Frau hat ein Bedürfnis. Ihr Bedürfnis ist natürliches Wasser. Und Jesus kommt ins Gespräch mit ihr und im Gespräch deckt er ihr Defizit auf und sagt, du brauchst geistliches Wasser. Du brauchst geistliches Wasser. Und du kannst es in den Evangelien immer wieder sehen. Jesus begegnete Menschen, die ein Bedürfnis hatten, aber er hat immer das Defizit angeschaut und am Defizit angesetzt. Er hat immer die Wurzel behandelt. Vielleicht ist das Bedürfnis eines Gemeindemitglieds, keiner sieht mich, keiner kennt mich, du hast vielleicht auch Selbstmitleid. Da kannst du noch so oft die Schulter streichen. Das eigentliche Defizit ist Minderwert und eine fehlende Identität. So, was ist die Lösung? An die Wurzel zu gehen, alte Prägungen und Verletzungen zu verarbeiten, neue Identität zu erkennen und die auch zu erleben. Und es gibt einen Unterschied zwischen seelischen Mangel zu befriedigen und geistliches Wachstum und Jüngerschaft zu fördern. Und das sehe ich immer wieder in Evangelien und in paulinischen Briefen, dass das angesprochen wird im Wort Gottes. Der Dietrich Bonhoeffer, der hat gesagt, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber er erfüllt alle seine Verheißungen. Dietrich Bonhoeffer, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, Klammer auf, Bedürfnisse, Klammer zu, aber er erfüllt alle seine Verheißungen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, von der Raupe zum Schmetterling zu werden, ist, an die Wurzel zu gehen. Gott zu erlauben, die Wahrheit in Liebe zu sprechen. Und beides ist wichtig, Bedürfnis zu befriedigen, aber vor allem auch in der Jüngerschaft dem geistlichen Defizit zu begegnen. Was bedeutet das im Detail? Hebräer 4, Vers 12 bis 13 steht, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet. Sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Gottes Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Das konfrontiert, das fordert eine Reaktion von uns. Ich glaube, Gottes Wort ist der externe Faktor, der deinen umfassenden Prozess der Transformation bewirkt. In den USA hat jemand in der Predigt gesagt, falls du noch nie Korrektur durch Gottes Wort erfahren hast, stellt sich die Frage, ob du wirklich dem Rabbi Jesus folgst oder folgst du nur einem Gefühl. Kürzlich habe ich gelesen, falls du jemanden in deinem Leben hast, der dir ehrlich die Wahrheit sagt, dann danke ihm vielmals. Dein Partner, deine Eltern, deine Kinder, dein Pastor, dein Teamleiter, dein Seelsorger, er oder sie meint es nämlich richtig gut mit dir. Das Krasse ist, unser Fleisch, das hasst es, korrigiert zu werden. Unsere Heilung ist aber abhängig davon, die Wahrheit in unser Leben zu lassen und sie auch anzuwenden, zu akzeptieren. Ihr habt alle schon mal so einen Holzspreisel im Finger gehabt, oder? Kennt ihr das? Die Handwerker nicken alle. Ich glaube, manchmal ist die Wahrheit von Gottes Wort wie so ein kleiner Holzspreisel in deiner Haut. Sie zwickt, sie schmerzt, sie tut ein bisschen weh. Und hier ist die große Kunst zu sehen, wann es wirklich etwas ist, das mich verletzen will, wie der Holzspreisel. Oder ist es gerade eine Wahrheit, die mein Fleisch herausfordert und heilen bringen will? Zurück zu meinem Beispiel vorher. Ein Gemeindemitglied sagt, keiner sieht mich nicht, keiner liebt mich nicht. Es kann tatsächlich sein, dass es wie so ein Holzspreisel ist, der wehtut. Dass dich die anderen ignorieren, dass dich die anderen nicht sehen. Dann ist es wichtig, dass die anderen die Wahrheit Gottes erlernen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und wirklich Liebe zeigen. Oder ist dieser Holzspreisel wirklich so, diese Wahrheit, nee, da fehlt dir Identität. Da darfst du erkennen, wie kostbar du bist, wie geliebt du bist, wie du Kind Gottes bist. Du darfst Selbstwert erfahren und darfst erkennen, wer du in Christus bist, dass du lernst, unabhängig zu werden von Lob und Kritik der anderen, und schon mit einer gefestigten Identität anderen Leuten begegnen kannst. Und es ist eine feine Linie. So, wenn was zwickt oder schmerzt, ist es was, was mich wirklich verletzen will, oder ist es gerade eine Wahrheit, die mein Fleisch herausfordert und Heilung bringen will? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt heute Morgen. Nur weil etwas schmerzt, heißt es nicht, dass es falsch ist. Nur weil etwas schmerzt, heißt es nicht, dass es falsch ist. Die Zeiten, in denen ich Korrektur erlebe, die haben wehgetan. Da, wo ich es zugelassen habe, Buße getan habe und Transformation erfahren habe, ging es mir danach besser. Hätte ich gesagt, nein, diesen Schmerz will ich nicht, wäre ich noch derselbe alte Christian. Aber ich habe mich darauf eingelassen. Und da geht es um unsere Einstellung zur Wahrheit und zu unterscheiden, will mir gerade jemand wehtun oder hilft mir gerade jemand zu überwinden und heil zu werden. Und wir brauchen wirklich diese Menschen in unserem Leben, die den Mut haben, uns wirklich die Wahrheit zu sagen, die ehrlich sind mit uns. Und ich hoffe, jeder von euch hat so eine Person. Ich habe mehrere solche Personen, die ehrlich sind mit mir. Und ich weiß, dass sie mich absolut lieben und deswegen ehrlich sind mit mir. Warum ist Jesus so ehrlich mit den Menschen? Warum ist Paulus manchmal so knallhart herrlich in seinen Briefen? Weil die Liebe Gottes ihn antreibt, die Wahrheit zu sprechen. So, wenn wir über Transformation reden, dann können wir auch sagen, echte Transformation, die erzeugt Spannungen und Schmerzen. Es gibt kein echtes persönliches Wachstum ohne Unbequemlichkeit. Es heißt ja so schön, die Komfortzone verlassen, ne? Echte Transformation wird dich herausfordern. Und das sind genau die Unsicherheiten, von denen ich zu Beginn gesprochen habe. Gewohnte Wege zu verlassen, wie wird das sein? Schaffe ich das überhaupt? Ist es überhaupt möglich? Echte Transformation fordert auch deine Einstellung und deine Vorlieben heraus. Aber es ist gut so, denn vielleicht waren deine Einstellung, deine Vorlieben vielleicht bisher die Bausteine deines eigenen Gefängnisses. Was meine ich damit? Kennt alle Duplo-Steine, ne? So von diesen Kinder-Duplo-Lego-Steine. Stell dir die mal ganz groß vor. Und ich stelle mir das gerade so vor, dass du vielleicht so als Christ durchs Leben gehst und dann begegnet dir eine Wahrheit und denkst du, ah nee, das will ich nicht, da baue ich einen Stein hin. Ah nee, das will ich nicht, da baue ich einen Stein hin. Meine Frau sagt mir was, nee, da baue ich einen Stein hin. Mein Pastor sagt mir was, da baue ich einen Stein hin. Was ich anfange mit diesen Steinen, baue ich wie so ein Gefängnis um mich rum. Und ich bin gefangen in einem Gefängnis, weil ich sage, nein, diese Wahrheit will ich nicht. Und Jesus möchte uns helfen, aus diesem Gefängnis auszubrechen. Und sagt, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben. Ich bin die Liebe. Sprüche 12, Vers 1, wer Unterweisung liebt, der liebt Erkenntnis. Wer aber Zurechtweisung hasst, der ist töricht. Und ich möchte mit einer Geschichte aufhören, die wir in Markus Kapitel 10, könnt ihr das nachlesen, Markus Kapitel 10, Vers 17, da heißt es, als Jesus auf den Weg hinausging, da lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Später würden wir heraus, das ist ein junger Mann. Er wirft sich auf die Knie, er erkennt Jesus als Rabbi an, das heißt, er ordnet sich unter und er sagt, guter Meister, Jesus antwortet dann, was nennst du mich gut, niemand ist gut als Gott allein. Also er ehrt den Vater und dann sagt er, du kennst die Gebote und er zählt die Gebote auf und dann sagt der Jüngling, na Meister, das habe ich gehalten von meiner Jugend an. Und dann ist im Vers 21 ein ganz wichtiger Satz, da blickte ihn Jesus an. Mal kurz innehalten, da blickte ihn Jesus an. Jesus sah ihn an und schaute. Und dann heißt es, und gewann ihn lieb. Ganz wichtiger Punkt. Jesus blickt dich an und er gewinnt dich lieb. Und dann schaut Jesus in dich hinein und schaut dich in seiner Liebe an. Und dann sprach er zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Jesus schaut ihn an. Er sieht, da ist ein Problem. Da ist eine Liebe zum Geld, zum Reichtum, zum Wohlstand. Und er fordert ihn heraus, dem abzusagen und ihm nachzufolgen. Und das war übrigens früher eine große Ehre. Ein Rabbi suchte sich seine Schüler aus. Und allein dieser Kniefall deutet an, dass er hohe Achtung vor ihm hatte. Und das ist echt erstaunlich. Wie geht es weiter? Im Vers 22 sagt es, er wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus konfrontiert ihn mit der Wahrheit. Er hat ihn nicht beschämt. Das ist ganz wichtig zu sehen. Das heißt, er gewann ihn lieb. Jesu Motivation war Liebe, aber die Jesu Liebe fragte nach einem Opfer, das sein Komfort nicht geben konnte. Jesu Liebe fragte nach einem Opfer, das sein Komfort nicht geben konnte. Er wurde sogar traurig über dieses Wort, heißt es. Okay, große Frage, war das Wort falsch? Nein. War das Wort verletzend gemeint? Hatte Jesus eine böse Absicht dahinter? Nein. Der Sender hatte alles richtig gemacht. Der Empfänger war nicht bereit, die Wahrheit in sein Leben zu lassen, sie zu akzeptieren und anzuwenden. Im Prinzip liebte der Jüngling seinen Reichtum mehr als Jesus. Wir haben vorhin gelesen, in Epheser 4,15, lasst uns wahrhaftig sein, lasst uns in der Liebe sein, lasst uns wachsen, lasst uns zu dem hinwachsen, lasst uns zu Christus hinwachsen. Ich möchte heute am Ende die Frage stellen, wie sehr liebst du Jesus? Wie sehr liebst du die Wahrheit von Jesus? Wie sehr bist du bereit, seine Wahrheit an dich ranzulassen, sie zu erkennen, zu akzeptieren, sie anzuwenden? Wenn ja, dann bist du wirklich bereit für diese transformierende Kraft von Gottes Wort und seinem Heiligen Geist. Manchmal sind wir in diesem Bereich der Jüngerschaft einfach untrainiert oder falsch geprägt. Ich war und bin auch heute manchmal noch sehr stur. Und ich war da untrainiert. Warum? Weil meine Eltern stur waren. Ich kann es sagen, die sind jetzt schon, also leben nicht mehr, aber sie wissen, dass ich das sage über sie. Und es wurde so beigebracht. Und ich durfte das aber umtrainieren. Ich durfte lernen, mir was sagen zu lassen. Nicht alles besser zu wissen, nicht zu allem eine Meinung zu haben, vor allem immer für andere. Ich durfte umtrainieren. Ich habe schlechte, unbiblische Prägung verarbeitet und mich davon getrennt. Ich habe mich geistlich davon getrennt, in der Seelsorge sogar. Ich habe voller Demut meinen Stolz am Kreuz abgelegt und tue das immer wieder. Ich versuche mehr zuzuhören, als immer nur zu reden. Jesus hat gebetet im Garten Gethsemane, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er fordert uns da auch heraus. Lukas 9,23 sagt er, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und Paulus sagt im Galater 5, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Da könntest du jetzt auch Bedürfnisse einsetzen. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Diese Transformation wirklich zu erleben, bedeutet auch, dass wir unser Fleisch kreuzigen. Und Jesus fordert uns dazu auf. Das ist nicht immer leicht, aber es ist möglich. Und es ist eine Freude zu sehen, welcher Segen und welche Fülle dahinter liegt. Gottes Wort mehr zu gehorchen als unserem Fleisch. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, von der Raupe zum Schmetterling zu werden. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Täglich in dieses Wort Gottes reinzuschauen und diese transformierende Kraft von Gottes Wort zu erleben. Und ich möchte jetzt abschließend mit euch beten und ich habe ein paar Vorschläge. Vielleicht ist heute der Tag, wo du dich nochmal neu, ganz bewusst Gottes Wort unterordnest. Wo du für dich sagst, die Worte Jesu hier sind nicht nur ein guter Vorschlag, sondern dass die Wahrheit von Gott, die ich ganz bewusst in meinem Leben erlauben möchte. Vielleicht hast du heute erkannt, dass du immer nur auf deine Bedürfnisse schaust, aber nicht auf das dahinterliegende Defizit. Vielleicht ist heute ein Moment, wo du ehrlich zu dir selber sein darfst und sagen darfst, ja, da habe ich immer nur versucht, Symptome zu behandeln. Aber Jesus, ich bin bereit, dich, deine Wahrheit und deine Liebe an die Wurzel ranzulassen. Und als drittes, vielleicht ist heute auch so ein Tag, wo du nochmal ganz bewusst Ja sagst zu Wachstumsschmerzen, damit chronische Schmerzen endlich enden. Wir kämpfen manchmal mit so chronischen Schmerzen. Und ich meinte das jetzt bildlich gesprochen. So chronische Schmerzen, die uns plagen. Und ich glaube, dass wir manchmal mit denen durchs Leben rennen, wenn wir uns weigern, uns den Wachstumsschmerzen zu stellen. Da Jesus dran zu lassen. Und ein Moment mit Jesus, ein Moment von Wachstumsschmerzen, ein Moment von Demut, nicht mein Wille, dein Wille geschehe, der endet diese chronischen Schmerzen. Und das ist die transformierende Kraft von Gott und von seinem Wort, die wir erleben dürfen. Jesus, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der transformiert. Ich danke dir, dass du ein Gott von Prozessen bist. Wir sehen das in der Natur. Flora und Fauna sind im ständigen Prozess. Wir Menschen sind in Prozessen. Und wir wollen immer mehr wie du werden, Christus, immer mehr verwandelt werden in dein Ebenbild. Wir wollen das erleben, die bunte Vielfalt eines Schmetterlings und unsere Schwingen emporzuheben und in die Lüfte zu gleiten. Wir wollen uns nicht zufrieden geben, auf irgendwelchen Bäumen rumzukriechen und jeden Tag diese Blätter zu fressen. Wir wollen die Fülle erleben. Vielleicht kannst du jetzt einfach in der Stille nochmal für dich dein Gebet für Jesus formulieren. Jesus, wir sagen Ja zu dir. Du bist unser König und Rabbi, du sollst auf unserem Lebensthron sitzen. Wir sagen Ja zu der Wahrheit von deinem Wort. Wir kennen es an als Autorität und Richtschnur und Maßstab in unserem Leben. Und wir bitten dich um deine transformierende Kraft in unserem Leben. Wir bitten dich, an die Defizite, an die Wurzeln in unserem Leben heranzugehen und Heilung zu schenken, Freiheit zu schenken. Wir wollen dich erleben in all deiner Fülle. Wir wollen in einem Jahr nicht dieselbe Person sein wie heute. Danke, dass du mit uns gehst. Danke, dass du transformierst. Amen. Amen. Danke euch für die Geduld heute. Wir haben vieles gesagt. Die Hanna segnet euch noch in den Sonntag.
Herr, ich danke dir, dass wir in Gemeinschaft hier zusammenkommen dürfen und von deinem Wort lernen. Und das ist nicht nur was, was wir am Sonntag haben können, sondern dass wir das jeden Tag haben können, wenn wir dein Wort aufschlagen, Herr. Lass die Worte, die der Christian mit uns geteilt hat, uns durch die Woche tragen und transformieren und verändern. Zeig uns jeden Tag mehr, wo wir noch näher zu dir rennen können, Herr. Ich segne die Gemeinde, jeden Einzelnen hier in seinen Herausforderungen, in seinen Stürmen, durch die sie gerade gehen und die in der nächsten Woche auch noch auf euch zukommen werden. Der Herr ist bei euch, lehnt euch an ihn. Und ich wünsche euch einen wunderschönen gesegneten Sonntag. Genießt den Kaffee und Kuchen und gute Gespräche. Applaus